aber wahr.
Geskriptete Realität hier mit Podcast.
Dem besten im Pod.
Dem besten im Pod, genau. Heute am 21. November 2020, eurem Lieblingssamstag, weil ihr wartet die ganze Woche auf Samstag oder Freitagabend, Freitagnacht. Ihr wollt wissen, wie es weitergeht mit eurem Lieblingspodcastern Patrick
und dem Marco.
Und heute zum Glück wieder
mit Gott.
Ach Gott.
Also, na gut, Patrick, da sind wir mal gespannt.
Also Patrick, zum einen heißt das Marcel und ich habe das gelernt, ich kann es besser als du, das ist nicht mit dem Marco, sondern mit der Marco. Oder mit dem der Marco.
Ja, das ist das Marcel, die das sagen muss,
ja, Patrick. Wirklich, ja, total krass.
So, wir haben letzte Woche...
Ich verabschiede mich.
Weißt du, was ich befürchte? Mach
noch einen schönen Podcast.
Weißt du, was ich befürchte, Patrick? Ich befürchte, du redest diese Podcasts ein, du hast aber vielleicht noch nie gehört.
Was?
Ja, Podcast, den besten Podcast der Welt.
Natürlich nicht. Ja, ich höre ja keinen Podcast.
Das sagen doch alle. Ich habe
keinen Podcast.
Es gab mal ein Interview mit Robbie Williams und Charlotte Roach und da hat sie ihn gefragt, ob er seine eigene Musik hören würde. Und hat Robbie Williams gesagt, ja, ich höre meine eigene Musik. Und dann hat Charlotte Roach, das ist doch eklig, das ist doch wie eigene Sperma essen. Oh Gott. Naja, wie dem auch sei, wir haben letzte Woche Marcel gefragt, ob er noch mal Lust hat mit uns einen zweiten Podcast. Letzte Woche ging es unter anderem um sein Buch oder um Schriftstellerei. Wir haben das Buch Hass und Liebe vorgestellt von Marcel Rau. Und wir haben ihn am Ende gefragt, ob er noch mal Lust hat, mit uns einen Podcast zu machen. Er hatte Lust. Er hat nicht die Woche in unserem Keller, in Patricks Keller übernachtet. Nein. Hat keine Bananenbrote bekommen. Liebe Grüße an Kerstin.
Gute Besserung.
Grüße nach Wien.
Grüße nach Wien. Wien, nur Wien. Du bringst mich up, bringst mich down. Und heute geht es um ein Thema, was für viele Menschen, denke ich mal, auch jetzt gerade in diesen schweren Zeiten wichtig geworden ist, oder war es wahrscheinlich immer schon. Es geht um bedingungsloses Grundeinkommen. Das war ein Wunsch. Wir hatten uns überlegt, etwas Gesellschaftskritisches zu machen. Und dieser Begriff poppte sofort auf, jedenfalls bei Marcel. Was ist bedingungsloses Grundeinkommen? Bedingungsloses Grundeinkommen ist nach der Wikipedia ein sozialpolitisches Finanztransferkonzept, nach dem jeder Bürger unabhängig von seiner wirtschaftlichen Lage eine gesetzlich festgelegte und für jeden gleiche vom Staat ausgezahlte finanzielle Zuwendung erhält, ohne dafür eine Gegenleistung erbringen zu müssen. Transferleistung im Gegensatz zum Bürgergeld oder anderen Modellen. Bedingungsloses Grundeinkommen. Ich würde ja jetzt Marcel fragen, aber dann kommst du nachher nicht zu Wort, Patrick.
Das ist immer die Gefahr.
Stimmt. Aber da der Marcel ja den Vorschlag auch gemacht hatte, fände ich es mal interessant, warum ihm das Thema jetzt gerade so eingekommen ist.
Dann machen wir das so.
Marcel, und hast du Lust, was dazu zu sagen? Darf ich vielleicht mal ausführen. Trägst du das Thema schon ein bisschen mit dir rum oder war das jetzt so rein ganz spontan? Oder,
Also tatsächlich trage ich das Thema schon länger mit mir rum und mich beschäftigt es vielleicht auch deshalb so sehr, weil ich selber früher das Thema total abgelehnt habe. Mhm. Ich habe gedacht, dass das Spinnerei ist, dass das Kommunismus ist, dass das Quatsch ist. Und meine Frau hat sich damals vom DM, ich glaube Gründer oder damaligen Eigentümer, Götz Werner heißt er, glaube ich, das Buch gekauft, wo er sich in verschiedenen Essays zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen äußert.
Helfen wir gerade mal DM?
DM, Drogeriemarkt DM.
Ach, ja.
Und er ist ein Riesenverfechter des bedingungslosen Grundeinkommens. Okay. Und das habe ich dann aus Langeweile im Urlaub aus Mangel anderer Literatur gelesen und es hat mich einfach von diesem Thema insgesamt überzeugt. Es gibt einfach extrem viel gesellschaftlichen Wandel, der möglich wäre durch das bedingungslose Grundeinkommen. Es gibt auch extrem viel Kritik an dem System bedingungslose Grundeinkommen. Und ich glaube, vieles bündelt oder mündet am Ende in der Frage, was wir Menschen zutrauen und für wie schlecht wir Menschen eigentlich halten.
Und, ich habe hier mal bei der Wikipedia, dass das wohl auf Thomas Mores Roman Utopia zurückgeht von 1516. Und er wollte das bedingungslose Grundeinkommen als Vorbeugung von Diebstahl. Also damit Menschen sich nichts stehlen. Und bei Montesquieu, der hier diese Dreiteilung des Staates auch gefordert hat, der Staat schuldet allen seinen Einwohnern einen sicheren Lebensunterhalt. Also er schuldet den Einwohnern Nahrung, geeignete Kleidung und einen Lebensstil, der ihre Gesundheit nicht beeinträchtigt. Also es scheint die Idee dahinter zu stecken, wenn es dem Bürgern gut geht, ja, dann geht es auch dem Staat gut. Ja, weil wenn sie krank werden oder sterben, dann habe ich nichts davon, dass ich einen Staat habe. Also natürlich hier so eine Nutzenserwägung. Ja, also nicht nur rein was Mildtätiges. Wir wollen den Leuten was schenken, sondern wir erhoffen uns auch was davon. Ne?
Also der Sinn des Staates ist es, das Wohl seinen Bürgern zu bringen.
Ja, und der Staat funktioniert auch erst dann, wenn er das Wohl seiner Bürger im Kopf hat. Ne? Mhm. Ich meine, was soll so ein Konstrukt, wenn alle Leute sterben und nichts zu essen haben?
Also wir reden ja nicht großartig über Corona, aber ich finde, Corona hat nochmal ein großes Problem der Gesellschaft ganz deutlich gemacht, nämlich, dass wir den Begriff Arbeit vielleicht mal neu denken müssen. Was ist Arbeit? Was bedeutet Arbeit? Warum ist Kultur auf einmal so wenig wert gefühlt? Warum wird der Lufthansa, auch wenn das ein bisschen populistisch klingt, so viel mehr Geld zur Verfügung gestellt letztlich? Als warum sitzt die ganze Veranstaltungsbranche? Warum steht die im Regen? Warum muss die am Tag, bevor der Lockdown verkündet wird, noch in Berlin demonstrieren gehen? Warum haben diese Menschen so extreme Existenznöte? Aber gleichzeitig, wie groß ist denn eigentlich der gesellschaftliche und kulturelle Wert und der Wert für die Weiterentwicklung von Menschen und Gesellschaft, den diese Menschen haben und einbringen? Und das ist ein komplett Ungleichgewicht, finde ich, weil es immer darum geht, um Erträge und Erlöse bei allem, was wir hier haben, wenn es um den Begriff Arbeit geht. Und diese Ausrichtung finde ich komplett falsch. Ich glaube, wir würden kulturell viel mehr schaffen und schöpfen, wenn die Gesellschaft so funktionieren würde, dass beispielsweise viele Menschen die Chance hätten, das zu tun, was sie wirklich tun wollten, weil sie nicht aus finanziellen Gründen andere Dinge tun müssen. Sprich, vielleicht bin ich gezwungen, 3 Jobs zu haben, um meine Familie zu ernähren. Ich wäre aber in Wirklichkeit einfach super darin, Bücher zu schreiben. Oder vielleicht wäre es auch viel, viel besser, wenn ich als sehr empathischer Mensch meine Nachmittage damit verbringen würde, im Altenheim Menschen vorzulesen, weil ich weiß, dass das mein Herz berührt. Und all diese Dinge passieren in unserer Gesellschaft aber nicht, weil wir gezwungen sind, immer und immer wieder im Hamsterrad dem Geld hinterher zu rennen. Und was mich in der Theorie des bedingungslosen Grundeinkommens auch sehr berührt, ist die Tatsache, wenn man sich damit auseinandersetzt, statistisch, wie viele psychische Erkrankungen ausgelöst werden eigentlich auch durch das Hamsterrad, in dem wir uns bewegen, durch den Leistungsdruck und durch die Existenzsorgen, vielleicht die Familie nicht mehr ernähren zu können, vielleicht den Job zu verlieren, aber auch eine vielleicht gefühlt sinnlose Tätigkeit ausführen zu müssen, sein ganzes Leben und den ganzen Tag, weil man in der Gesellschaft mithalten muss finanziell. Das finde ich sind extrem wichtige Faktoren, die dafür sprechen, dass man sich mit dem Thema ganz intensiv auseinandersetzen sollte. Dann gibt es sehr, sehr viele Kritiker, die sagen, ja, dann geht ja keiner mehr arbeiten. Aber da hängen wir auch wieder am Begriff der Arbeit fest, weil was ist denn Arbeit, wenn jemand eine Bürgerinitiative gründet, um vielleicht irgendwelche Tiere zu retten oder einen Wald anzulegen, dann ist es gefühlt auch Arbeit und die Leute müssen Zeit investieren, die Dinge tun etwas, die Leute tun was unfassbar Wertvolles, aber bekommen dafür keinen einzigen Euro. Aber vielleicht ist das genau der Fehler, ne? Dass wir in unserer Gesellschaft viel zu viel auf monetäre Aspekte achten und auf Erwirtschaftung von finanziellen Mitteln, weil die Gesellschaft uns dazu zwingt. Und dass der Mensch in Wirklichkeit nämlich nicht, wie die Kritiker sagen, schlechter ist, sondern in Wirklichkeit viel, viel besser ist, als die Kritiker behaupten. Und vielleicht würden die Leute diese Jobs nicht mehr machen, die sie jetzt machen, aber sie würden mit Sicherheit ihrem Leben auch einen anderen Sinn geben wollen, als Netflix und Prime Videos zu gucken. Ja, das ist, glaube ich, der Kern, der mich daran interessiert und weshalb ich es auch für einen wichtigen gesellschaftlichen Wandel halte oder mir vorstellen könnte. Und dann gibt es auch ganz viel Nebenrauschen, wie beispielsweise die Jobs, die durch die Digitalisierung wegfallen. Ne? Das hatten wir immer in jeder industriellen Revolution, jetzt haben wir halt die vierte. Aber es war wahrscheinlich nie so stark der Fall, dass wir in der Lage waren, einfache operative Tätigkeiten zu ersetzen. Da wird für eine ganze Bevölkerungsschicht die Beschäftigung wegbrechen unter Umständen. Und das sind große Probleme, auf die wir dazu steuern. Auf der anderen Seite weiß ich selber, als Marketing, jahrelanger Marketing-Manager in der Online-Branche, dass ich einen Job gemacht habe, den sehr, sehr viele Leute machen wollen. Es gibt aber eben auch Jobs, die wollen sehr, sehr wenig Leute machen. Mit Beginn des bedingungslosen Grundeinkommens würde es meiner Meinung nach dazu führen, dass Jobs, die sehr schlecht bezahlt werden heute, wie zum Beispiel in der Altenpflege, dadurch massiv aufgewertet werden müssten, dass sie besser bezahlt würden. Und ein Job, wie ich den gemacht habe, im Online-Marketing oder in irgendwas mit Medien, würde vermutlich schlechter bezahlt werden, weil der vielen Leuten Spaß macht. Und das würde ein Gleichgewicht bringen eigentlich zwischen dem, was man leistet, und der Bezahlung. Ja, weil heute viele Leute diese Jobs machen, weil sie müssen.
Aber es ist ja so, dass heute gerade die Jobs, die vielen Spaß machen, meistens die schlechtest bezahltesten Jobs sind. Also in der Werbebranche, im Theater, von mir aus auch in den Kulturwissenschaften, das sind ja oft sehr schlecht bezahlte Jobs. Also da würde sich wahrscheinlich nicht viel ändern.
Aber du bist gerade schon auf einem Niveau, wo wir über Akademiker sprechen. Ne? Also in der Werbebranche hast du wahrscheinlich hauptsächlich Akademiker oder Menschen.
Und nicht nur, es gibt ja auch Leute, die eine Ausbildung machen, die werden ja auch nicht besonders gut bezahlt.
Also. Ja, aber in der Pflege findest du die Leute nicht, die alternativ auf der Theaterbühne stehen oder in der Medienbranche arbeiten oder im Agenturbusiness sind. Ne? Da reden wir schon über ganz andere Menschen nochmal. Ne? Und das sind ja Luxus, also das sind ja schon.
Naja, aber was ich sagen will, das würde nicht automatisch irgendwie. Du sagst ja, dass du im Prinzip ja mehr Vergleich verdienst als die, die jetzt in Altenpflege arbeiten. Aber das sehe ich jetzt gerade in diesen beliebten Berufen eher nicht.
Ja, das Problem, was du ja auch am Anfang angesprochen hast, ist natürlich auch eins, was nicht gelöst ist. Ne? Also meistens hängen ja solche Konstrukte oder solche ideellen Gesellschaften oder Gesellschaftsmodelle, ja, hängen ja auch im Menschenbild. Und wenn du sagst, was für ein Menschenbild gehen wir eigentlich aus? Ne?
Genau.
Ist für mich schwer zu beantworten. Also ich stoße in unserer Gesellschaft Menschen, denen ich durchaus zutraue. Hängt gar nicht von deren Kompetenzen oder von deren Leistungsniveau oder wie auch immer ab. Aber denen, wo ich sagen würde, ja, das könnte wunderbar funktionieren. Es gibt auch viele Menschen, wo ich mich frage, funktioniert das? Also wenn man mal so einen pädagogischen Sektor, haben wir auch in unserer Sendung über Arbeit drüber gesprochen, ne? Die Leistungsgesellschaft ist ja allgegenwärtig. Ne? Also überall unsere ganze Bildung argumentiert eigentlich damit, dass der Mensch nur dann produktiv ist, wenn er Leistung erbringen soll. Also zwingt die Gesellschaft die Leute zur Leistung. Und ich denke mal, unsere Gesellschaft ist ja auch so ein bisschen geimpft durch die Nachkriegszeit. Ja? So, wenn ihr alle fleißig seid und ackert, ne? Dann kriegt ihr was auf die Kette, dann können wir hier unsere Gesellschaft aufbauen. Du hast natürlich auch vollkommen recht hier, von wegen Krankheiten, psychische Krankheiten oder in Japan ist das ja auch so, da gibt es glaube ich auch eine unheimlich hohe Selbstmordrate. Ne? Die Menschen stürzen sich da aus den Hochhäusern, weil sie einfach sich der Arbeit so sehr verschreiben oder dem Ackern, dem Geld verdienen, dass die Lebensqualität darunter leidet. Ich finde die Welt, das Konzept, was du da entwirfst, finde ich auf jeden Fall diskussionswürdig. Mir fehlt tatsächlich so ein bisschen die Vorstellung, wie das genau vonstatten gehen kann. Ich erlebe unsere Gesellschaft als eher ablehnend solchen Gedankenkonstrukten gegenüber. Also, dass da, egal wen man fragt, egal wo die Leute sich befinden, das ist ja auch das, was Karl Marx immer gesagt hat. Ja? Also, die Leute, die nichts haben, die schließen sich gar nicht zusammen, die sind nicht solidarisch, die kooperieren nicht miteinander, die kümmern sich nicht um den wirklichen Feind, sondern machen sich selber fertig.
Genau.
Ja, also dass Menschen, die vielleicht sehr profitieren würden vom bedingungslosen Grundeinkommen, dass die gar nicht den Feind sehen, da wo der Feind eigentlich ist oder beziehungsweise die Problematik, vielleicht können sie es auch nicht, vielleicht fehlt ihnen ja auch...
Überblick.
Es ist ja tatsächlich auch immer eine der Qualitäten, die der Bild-Zeitung zugeschrieben werden, zu schaffen, die Leute, die wenig haben, gegen die aufzuhetzen, die gar nichts haben.
Ja.
Und damit davon fernzuhalten, die zu kritisieren, die eigentlich alles haben. Ne? Da gibt es ja diesen Witz, wo, glaube ich, da ist irgendwie ein Banker, der ein Bildredakteur, dann ist dann, glaube ich, noch ein Obdachloser und ein Geringverdienender. Und irgendwie geht der Witz so, dass der Banker die Kekse von den Geringverdienern und von dem Arbeitslosen nimmt und dann, keine Ahnung. Also im jeden
Fall.
Ich kann es nicht zu Ende erzählen. Okay. Es geht jedenfalls darum,
dass. Liebe Leute, die Pointe werdet ihr nie erfahren.
Wir recherchieren das.
Die Pointe, genau, recherchiert das mal. Die Pointe ist am Ende, dass der Bildredakteur im Szenario, wo der Banker eigentlich fast alles wegnimmt. Und ich glaube, für den Hartz-IV-Empfänger der halbe Keks bleibt, dass der Bildredakteur dann auf den Hartz-IV-Empfänger zeigt und zu dem Arbeitslosen anderen sagt, ja, guck mal hier, der Hartz-IV-Empfänger klaut dir deine Kekse, obwohl der Investmentbanker gerade halt sich die Taschen mit den Keksen voll gemacht hat. Ne? Das Menschenbild, wovon du sprichst, ja, klar, das ist eine große Frage. Auf der anderen Seite, wir reden da über vielleicht 1.000, 1.500 Euro im Monat. Ne? Derjenige, der sich ein iPhone kaufen will, der wird das damit nicht schaffen.
Aber jetzt... Wenn ich da mal reingerätschen darf, also ich habe mich mit dem Thema noch nicht so intensiv beschäftigt, aber jetzt so ganz ad hoc frage ich mich, in deiner Vorstellung würde ja jeder, also ich sag mal, der Millionär würde 1.500 kriegen.
Deshalb bedingungslos.
Ja, genau. Und der bisherige Hartz-IV-Empfänger würde auch 1.500 Euro kriegen.
Zum Beispiel, so. Ja.
Ich bin wirklich wirtschaftlich nicht gut gebildet, aber ich stelle mir einfach vor, wenn jeder eine Summe X zusätzlich kriegt, dass dann auch die Preise entsprechend ansteigen, weil das Geld da ist. Also das würde ich persönlich als eines der Probleme sehen. Also will sagen, wenn die Wirtschaft sieht, okay, jeder hat schon mal diese 1500 Euro, dann können wir die Preise auch so gestalten, dass wir die schon mal abgreifen. Dass am Ende sozusagen dann doch wieder eigentlich die gleichen Abstände bestehen, also inflationsmäßig eben, weil es praktisch nichts ausmacht. Also wenn jeder 1500 mehr hat, klar, gibt es diejenigen, die vielleicht bislang nicht so genug hatten, um sich zu verwirklichen. Wobei ich mich dann frage, wie sehr man sich mit 1500 Euro verwirklichen kann. Wie sich das dann in der Realität tatsächlich auswirkt, das wäre das eine. Naja, und dann ist eben die Frage, ob wirklich so viele Leute tatsächlich, ich weiß, ich empfinde es teilweise selber so, dass ich auch manchmal gerne andere Sachen machen würde, aber eben Sachen mache, weil ich eben dann mein Geld verdiene. Ne?
Deshalb den Podcast.
Deswegen den Podcast, genau, wo wir nichts für kriegen, außer die reichlichen Unterstützungen, zum Beispiel von Coca-Cola. Ich trinke hier ein Glas von Coca-Cola.
Nein, aber und meine Anerkennung.
Und deine Anerkennung.
Es gibt hier übrigens auch verschiedene Ansätze, ne, wie man das finanzieren könnte.
Absolut,
ja. Hier gibt es vier dominierende Modellansätze. Einmal die Besteuerung des Einkommens, die Besteuerung des Konsums, die Besteuerung der natürlichen Ressourcen und die Besteuerung des Geldverkehrs. Mhm. Hier zum Beispiel werden auch so Beispiele genannt, negative Einkommensteuer, Ulmer Transfergrenzenmodell, solidarisches Bürgergeld. Ja, und dann kommt wieder die Besteuerung des Konsums. Also es scheint wirklich dann so zu sein, dass die Menschen ja nicht mehr luxusorientiert sind, weil sie letztlich da auch nicht mehr nicht so einen Zugriff haben.
Also das Modell, was ich am attraktivsten finde, und ich bin ja jetzt nicht ökonomisch komplett in die Modelle eingestiegen, aber das hat Götz Werner auch beschrieben, deshalb ist das bei mir immer noch so plakativ vor Augen. Da muss man sich ein bisschen drauf einlassen. Ja? Dieses Modell würde besagen, dass wir bis auf eine keinerlei Steuern mehr erheben. Weil da fängt es ja schon an. Das ist ja eigentlich total grotesk, dass derjenige, der arbeitet, auf seine Arbeitsleistung Steuern bezahlt. Das ist ja bescheuert. Zumal wir in einem System leben, wo die sehr viel verdienen, sehr wenig Steuern zahlen am Ende. Groteskes Szenario. Wir schaffen also alle Steuern ab, bis auf die Umsatzsteuer. Und die Umsatzsteuer erhöhen wir auf 50%. Sagen wir einfach mal 50%. Dadurch, dass die ganzen Kosten und Steuern ohnehin in Preisen eingerechnet sind, würde sich letztlich am Verkaufspreis gar nicht viel ändern. Aber es würde dafür sorgen, dass nicht derjenige, der viel arbeitet, viel Steuern bezahlt, sondern derjenige, der viel konsumiert. Und wenn dann Abramowitsch, wie jetzt gerade in Bremerhaven, sich eine 39 Milliarden Euro Yacht bauen lässt, dann würde er halt entsprechend diesen Anteil am Grundeinkommen finanzieren.
Aber würde Abramowitsch denn nicht dann seine Yacht, ich sag mal, in China herstellen lassen?
Das mag sein, es geht jetzt auch nicht, das war jetzt...
Ne, jetzt kommen wir die Schrecken der Globalisierung.
Die Schrecken der Globalisierung.
Bild, tatsächlich sehe ich das auch eines der größten Probleme, gerade innerhalb der EU beispielsweise, wenn wir freie Jobwahl haben oder uns selbst entscheiden können, wo wir arbeiten und wie wir arbeiten und wo wir leben, dann ist es natürlich ein großes Problem, weil das würde ja implizieren, entweder finden wir ein EU-weites System, das wird, glaube ich, niemals passieren, bei gar nichts, oder wir müssen einen Weg finden, wie wir das halt reduziert in einem gewissen Rahmen machen.
Ja, und wer würde es dann kriegen? Also nur deutsche Staatsbürger, auch die weiteren Einwanderer? Ne, würde man da wieder Anreize schaffen etc.? Also es ist tatsächlich sehr komplex. Ich finde es, wie gesagt, auch sehr reizvoll, gerade weil ich auch manchmal so gerne mehr kulturell machen würde. Aber das gilt natürlich für viele nicht.
Das gilt für viele nicht. Was das für mich ausmacht, ob den Reiz ist, es gibt, finde ich, ganz, ganz oft Themen, wo wir alle wissen, dass die richtig sind. Das heißt zum Beispiel die Ehe für alle. Und wir wissen, dass...
Ich will nicht alle heiraten, Entschuldigung. Also nein.
Nein, du willst nur mit allen Kindern zeugen. Das weiß ich ja inzwischen. Aber...
Hast du heute noch was vor, Marcel?
das wäre meine Sache mit den ganzen Kindermädchen. Die könntest du dann alle heiraten. Wäre doch schick.
Warum soll ich die heiraten?
Weiß ich nicht.
Ehe für alle.
Weil das möglich wäre.
Nächste Podcast vielleicht über Ehe für alle. Patrick hat das Konzept nicht verstanden. Aber wenn wir das jetzt mal einfach sehen, Ehe für alle oder Mindestlohn, das sind Themen, die werden 20 Jahre in der Gesellschaft diskutiert, bis die Gesellschaft so weit ist, dass diese Themen, die einfach selbstverständlich sind, gegen den Widerstand von Konservativen durchgesetzt werden. Und am Ende ist es klipp und klar, dann funktionieren diese Sachen. Also der Mindestlohn hat keine Jobs verbrannt. Ja? Das Rauchverbot in Gastronomiebetrieben hat nicht dafür gesorgt, dass wir zumindest in unserer Heimatstadt bedeutend weniger Kneipen oder Gastronomiebetriebe haben.
Ne? Hat dafür gesorgt, dass wir nicht aus Theaterhäusern rausgehen, durch eine Rauchwolke gehen
müssen. Oder vor Krankenhäusern.
Ja, oder vor Krankenhäusern.
Bei jeder einzelnen
Entbindung. Warum müssen alle Kranken rauchen?
Ja, warum müssen die vor der Tür rauchen?
Ja, aber also, das Geld wahrscheinlich, warum sie im Krankenhaus.
Bei jeder Entbindung, wie meine hochschwangere Frau durch diese Nikotinwolken gezogen, bis wir irgendwann so im Kreis ankamen. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, es gibt halt Themen, wo wir einfach spüren, dass die kommen werden. Und das ist so ein Thema, das bedingungslose Grundeinkommen, finde ich, ist so ein Thema. Weil wir in 30, 40 Jahren spätestens werden wir nicht mit diesem Arbeitsmodell und dieser Denke, wie die Wirtschaft funktioniert, glücklich sein. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Wenn wir die Entwicklung der Digitalisierung sehen, die Entwicklung in der Robotik sehen, dann wird für eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe wird keine Arbeit mehr da sein. Und entweder finden wir dann Wege, diese Menschen einzubinden, dann müssen wir das aber auch finanzieren, oder wir schaffen es nicht und dann verlieren wir, dann gibt es noch einen größeren Bruch in der Gesellschaft.
Ich glaube aber, dass die Politik nicht so weit ist.
Genau, ja.
Ich glaube, dass es durchaus Denker gibt, die sich sowas vorstellen können, die auch Modelle haben, aber nicht gehört werden, weil sie keine Lobby haben und weil sie eben nicht dem marktwirtschaftlichen Aspekten entsprechen, die hier hochgehalten werden. Also wenn ich Politiker, und das wird mir natürlich immer klarer, umso älter ich werde, früher habe ich noch sehr viel Respekt vor Politikern gehabt und habe mir gedacht, ja, die werden schon wissen, was die tun. Ne? Rente wird es geben für alle und Arbeitslosigkeit wird reduziert und so weiter. Also wenn ich heute Politiker die letzten 10, 15 Jahre mir anschaue, denke ich mir, Entschuldigung, die repräsentieren mich, unsere Demokratie baut darauf, dass die gewählt worden sind und meine Belange hier oder unsere Belange in diesem Land hier, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich kann mich weder mit der regierenden Partei identifizieren, noch kann ich mit der Opposition identifizieren. Das sind Menschen, die sagen Dinge, ich denke, das ist nicht meine Lebens.
Ja, aber das ist ja das Problem.
Es geht nur um wirtschaftliche Aspekte und selbst davon haben sie nur minimale Ahnung.
Aber wir sind bei Podcasts und da reden wir nicht über Politik.
Das stimmt.
Und ja, Entschuldigung, also ihr zwei könnt ja nicht mit so einem trojanischen Pferd kommen und danach sagen,
dass ich glaube. Aber um das jetzt mal zu sagen, wir wollten ja nicht über Politik sprechen, aber vielleicht tut man den Politikern insgesamt aber auch, ich sag mal, insofern Unrecht, weil die eigentlich nur das repräsentieren, was eben auch in der Gesellschaft los ist. Also wenn du aus deinem Beruf berichtest, was du da für Probleme mit Mitarbeitern, Kollegen, wie auch immer hast, das erinnert mich ja sehr stark an Parlamentarismus. Und wenn ich mir, und das ist ja nun auch Gesellschaft, so, also ich will sagen, es gibt so viele Menschen mit unterschiedlichen Ansichten zu bestimmten Themen. Und was man selber immer erwartet, ist, dass man ja selber eine gute Ansicht über Gesellschaft, über Politik hat. Würden vielleicht viele für sich ja in Anspruch nehmen. Und dann natürlich nicht sehen, dass das so von der Politik umgesetzt wird, wie man das ja selber sieht. Aber der andere sieht es ja eben schon wieder ganz anders. Also was sind denn die Maxime für die Politik?
Ne? Du machst es ja nicht besser.
Wieso?
Du minderst meine Melancholie nicht dadurch, dass du mir sagst, dass ich hier in der Minderheit bin.
Ich sag nicht, dass du in der Minderheit bist. Ich
sag,
natürlich kann man Ansprüche an Politiker stellen und natürlich wird da vieles nicht gut laufen und wahrscheinlich sind viele tatsächlich auch in irgendwie Abhängigkeiten von irgendwelchen wirtschaftlichen Institutionen. Aber das sind wir ja alle. So, also letztlich bilden die ja eigentlich nur grob das ab, was wir in der Gesellschaft hier im Moment haben.
Ja, das kann doch nicht sein.
Und wenn der Politiker sagt, wir machen es jetzt so, dann sagen viele andere, ist der denn doof? Das kann er auch so
nicht machen. Wo sind denn die ganzen Idealisten?
Welche Idealisten?
Ja, die früher.
Kennst du denn in der Welt? Also ich meine, ja gut, wir haben einen jetzt hier, aber wie viele Idealisten kennst du denn sonst noch?
Ja, aber das muss doch auch ein bisschen, also ich meine, wir haben ja über den Podcast über Merkel gemacht, ja? Merkel hat viel, aber keine Ideale. Also die Frage ist dann, warum geht jemand in die Politik, wenn er sich als, keine Ahnung, als Manager oder als Moderator versteht?
Das war nicht. Haben wir ja, also das war ja unser, wir wussten es nicht, wir haben
es nicht. Aber es gibt ja auch andere Politiker, also ich meine, selbst die angepackt haben, ja, am Ende wusste man nicht, warum sie es gemacht haben.
Ne? Ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren. Ne?
Polemisch, aber egal.
Nein, aber durch vieles, ich habe halt sehr, sehr viele Kontakte in die Politik, in die Lokalpolitik, durch soziales Engagement.
Ja.
Und da gibt es viele Leute, die ihr Herz am rechten Fleck haben, aber da gibt es halt auch die Unternehmer, die einfach sich dadurch den eigenen Vorteil erhoffen. Und ich kann sagen, für mich persönlich war es ein Graus, als ich mich selbstständig gemacht habe, hat mir, da muss man ja durch gewisse Prozesse vielleicht, wenn man schlau ist und sucht auch das Gespräch mit Beratern, das habe ich auch getan. Und mir hat dann jemand wirklich bei einer Bank, bei der ich ein Konto eröffnen wollte, was ich dann nicht gemacht habe, der hat mir geraten, doch hier lokal in die CDU einzutreten, weil dann bekommt man ja als junger Unternehmer die ganzen Aufträge. Und genau das wollte ich aber nicht. Und jetzt habe ich halt Kunden in Deutschland und Europa, aber kaum welche in meiner Heimatstadt. Aber es ist für mich okay. Der andere Weg ist halt, finde ich, nicht okay. Und das hat jetzt nichts, glaube ich, mit der CDU zu tun. In einer Stadt, wo die SPD sehr stark wäre über Jahre, wäre es genau das Gleiche. Das ist die SPD, ne? Und das gefällt...
Darum mache ich Schluss mit dir.
Das ist aber ein Aspekt, der mir nicht gefällt. Ich glaube aber trotzdem, dass es da sehr, sehr viele Menschen gibt, die das auch wirklich tun, weil sie es von Herzen möchten. Und da habe ich auch gelernt, dass es wirklich viele Leute gibt, die komplett idiotische Ansichten haben, die aber sehr gut argumentieren können, warum ihre idiotischen Ansichten dann die richtigen sind. Da muss man wahrscheinlich auch mit klarkommen, dass es die FDP gibt. So. Ja, das ist
eigentlich... Das ist tatsächlich. Also wir sind hier keine politische Podcast.
Aber um das Ding zuzumachen, weil es ein Corona-Thema ist, bei allem, ich habe ganz, ganz viel Respekt für Politiker, weil die oft Entscheidungen treffen müssen für Themen, wo sie nicht Experten sein können. Dann geht es, glaube ich, oft darum, wer da jetzt einflüstert, wer da jetzt vielleicht Lobby gemacht hat. Und das nicht böswillig, ne? Nicht, dass die gekauft werden, sondern einfach, dass es viel Einflussnahme gibt.
Ja, aber ich,
was ich tatsächlich schlimm finde, ist, dass wir gerade in der Situation mit dem zweiten Lockdown sind, das Gefühl haben müssen, dass die letzten 7 Monate einfach überhaupt niemand ein Konzept erarbeitet hat. Und Das ist eher so eine Hilflosigkeit, die ich diesen Leuten dann übel nehme. Weil das, was jetzt passiert, ist vorhersehbar gewesen. Und das nehme ich raus aus dieser Geschichte, dass man auch als Politiker nicht alles können und kennen und wissen muss.
Ja. Aber das ist ja eben auch ein Systemproblem. Also das, was ja manche fordern, ist ja, dass man Problemlagen mehr im Detail betrachtet, dass man schaut, wo ist wirklich jetzt gerade ein aktuelles Problem? Wer ist tatsächlich derjenige, der das Problem verursacht? Also genaue Analysen, und ich glaube, dass damit der öffentliche Dienst einfach überfordert ist. Also aus strukturellen Gründen, auch von mir aus personellen, aber ich glaube eher aus strukturellen Gründen. Und das sind ja einfach so Sachen, das sind ja dann so Hemmschuhe, die eben auch zum Beispiel solche Projekte wie das Bürgergeld dann auch zum Fallen bringen, ne? Weil einfach die Gesellschaft nicht flexibel ist und weil es eben auch genug Leute gibt, die dann sagen, nee, also dann habe ich auch keinen mehr, der mein Haus putzt. Also ist ja schön, dass meine Putzfrau irgendwie Gedichte schreibt, aber mein Haus ist dreckig.
Ja, aber dann muss
also die Putzfrau, meine Putzfrau kann beides.
Dann muss die Putzfrau vielleicht das Doppelte verdienen, und wenn sie keine Steuern drauf bezahlen muss, freut sie sich noch mehr, weil dann bleibt auch am Ende was von übrig.
Ja, aber ich meine, überleg mal, ich sag mal.
Vielleicht ist aber die Welt, die du entwirfst, ich bin ja totaler, ich sehe das ja ähnlich wie du, und du hast ja eben auch schon Thesen eingeworfen, die auch meine Lieblingsband, die Ärzte, auch letztens bei den Tagesthemen auch nochmal zur Sprache gebracht haben. Also deswegen können die ja gar nicht schlecht sein. Aber ich frage mich, ob es nicht auch dazugehört, dass zum Beispiel zum Künstlertum, zum Kulturschaffenden auch dazugehört dieser Leidensdruck. Also ich weiß nicht, ob es, also ich könnte mir durchaus vorstellen, so ein Kafka zum Beispiel, ja, der hat ja gearbeitet, ne? Der hat ja nachts geschrieben irgendwie, weil er tagsüber in der Versicherung gearbeitet hat und so weiter. Hätte er das Gleiche geschrieben, wenn er bedingungsloses Grundeinkommen bekommen hätte und von der Schriftstellerei hätte existieren können? Ich bezweifle das.
Also ein sehr, sehr schlauer Mensch, ne? der mir ans Herz gewachsen ist.
Ich weiß nicht.
Von dem ich immer viel, viel gehört habe.
Ich bin auch da, du musst nicht
in
Abwesenheit von mir sprechen. Komm.
Also ein sehr schlauer Mensch, der mir sehr ans Herz gewachsen ist, von dem ich sehr viel gehört habe, der hat mal gesagt, dass er gerne Musiker gewesen wäre in seinem Leben. Ja, und der hat dann auch mal eine Zeit gehabt, wo er, glaube ich, Alben aufgenommen hat und so. Und dann hat er irgendwann jemanden gefragt, irgendwie, was er denn tun müsste, um erfolgreicher Musiker zu sein. Dann wurde ihm gesagt, sag mal, machst du das hauptberuflich oder machst du das nebenbei? Und dann hat er gesagt, nee, ich mach das nebenbei. Und das war halt der Fehler. Und ich glaube, das ist bei mir beim Schreiben zum Beispiel auch so, dass es für mich viel leichter wäre, mehr noch ins Schreiben zu legen, wenn ich die Chance hätte, das hauptberuflich zu tun, selbst wenn das Werk selbst noch nicht in der Lage ist, das Ganze zu finanzieren. Und Leidensdruck, ja, das kann, also ein Druck kann immer produktiv sein. Aber irgendwann, wenn die Zeit so gering ist, weil man auch andere Dinge noch hat, wie zum Beispiel Kinder oder Projekte wie Engagement in einem Verein etc., dann fehlt die Zeit vielleicht für diese kreative Selbstverwirklichung. Weil ich glaube, das ist immer das, was mit als erstes auf der Strecke bleibt. Ich kenne zum Beispiel auch einen super Schlagzeuger, bei dem steht das Schlagzeug unten in der Keller hinterm Wäsche.
Auch ein weiser Mann, ne?
Sehr weiser Mann, und der hat mir dann mal was vorgespielt, da war ich total begeistert. Aber dennoch denke ich, wenn dieser Mann halt nicht gezwungen wäre, jetzt in tiefen Kellern zu buddeln, um Goldschätze zu finden, um sein Leben zu finanzieren, dann wäre er vielleicht
Indiana Jones 5.
Viel häufiger am Schlagzeug. Ja.
Aber trotzdem möchte ich ja nochmal nachhaken, weil wir jetzt beim Thema Musik sind.
da ist ja auch ein totales Ungleichgewicht. Ja? Warum werden zum Beispiel, wenn man es dann irgendwann geschafft hat, also in einem Orchester spielt oder vielleicht sogar für den WDR oder für die Philharmonie oder sowas spielt, ja, ist man abgesichert, wird man subventioniert und so weiter. Die Popmusik hingegen lebt ja komplett von diesem kapitalistischen Modell. Entweder habe ich einen Hit und verkaufe meine Platten oder kann auf Tour gehen und so weiter, oder ich bin nach 3-4 Jahren weg vom Fenster. Und tatsächlich, die Bands, die es geschafft haben, zeichnen sich, glaube ich, nicht unbedingt dadurch aus, dass sie jetzt die besseren Musiker oder die besseren Künstler sind, sondern einfach, weil sie Durchhaltevermögen haben. Also das ist so für mich so eine Quintessenz, auch die ich vor ein paar Jahren so für mich getroffen habe. Beharrlichkeit ist einer der wichtigsten Aspekte, die man haben muss, um irgendwas zu erreichen zu wollen im Leben. Man muss nicht mehr können als andere, man muss einfach am Ball bleiben. Deswegen machen wir ja auch diese ganzen Podcasts, weil wir gehen ja von Quantität, nicht von Qualität aus. Ne? Wir machen so viel, bis die Leute gar nicht anders können, bis Spotify überschwemmt wird in unseren Podcasten. Und dann,
in 20 Jahren haben wir alle anderen Podcasts einfach verdrängt.
Das hören zwar nur ein paar Millionen, aber wenn wir die ganzen mal zusammenzählen, dann haben die mindestens so viel wie Fest und Flauschig oder wie sie alle heißen.
Ja, es freut mich auch, dass halt so ein bisschen mehr Anarchie reinkommt.
Wir sind uns ja völlig einig, dass das, was du sagst, dass es die Frage ist, oder dass man überhaupt Menschen zur Selbstverwirklichung verhelfen sollte. Und du hast ja auch vollkommen recht, ich will auch nicht in einer Gesellschaft leben, in der Menschen nur Roboten wie die Toten Hosen singen würden oder wo die Menschen tatsächlich nur unzufrieden sind. Und mir scheint es gerade in Herbsttagen oder Wintertagen auch so, dass viele Menschen in Deutschland einfach permanent unzufrieden sind und auch ihren Frust dann entsprechend auch an anderen auslassen oder an vielleicht sogar an zugewanderten Menschen auslassen und so weiter. Also ich glaube, unsere Gesellschaft hätte es tatsächlich gut, mal ein bisschen Gelassenheit an den Tag zu legen und vielleicht auch nicht immer diese Neidkultur so in den Vordergrund zu stellen. Aber da gibt es ja auch so Studien. Ne? Da habe ich auch mal letztens einen Artikel irgendwo gelesen. Wenn ich dir sage, hey, du bist ein toller Typ hier, hast du 500 Euro und so weiter, ist für dich alles in Ordnung, du fühlst dich gewertschätzt und so weiter, das Leben ist für dich, dann kriegst du auch mit, dass ich Patrick gesagt habe, du bist ein super Typ, du kriegst 1000 Euro. In dem Moment ist das für dich überhaupt nicht mehr schön, dass du 500 Euro von mir bekommen hast. Ja, weil du siehst, Patrick hat 1000 Euro von mir bekommen. Und so sind wir Menschen leider. Also ich weiß nicht, was da jetzt der psychologische Motor dahinter ist, aber sobald wir uns vergleichen und in Konkurrenz setzen, sind wir missmutig, sind wir missgünstig und entwickeln Neid. So.
Ja, tatsächlich führe ich ein sehr glückliches Leben, seit ich aufgehört habe, mich mit anderen zu vergleichen, in jeder Hinsicht. Glück ist für mich, selbstzufrieden zu sein, auf keiner Skala, die jemand anders mir vorgibt. Das ist eine Lektion, die ich irgendwie vor 10 Jahren vielleicht gelernt habe. Vielleicht auch, weil ich an der Privatuni studiert habe und da mit vielen Leuten zu tun hatte, mit denen ich heute nichts mehr zu tun habe, nämlich mit allen.
In Köln oder in Koblenz?
In Köln. Und ja, dann habe ich aber auch irgendwann gelernt, dass die Deutschen sehr komisch mit dem Neidbegriff umgehen. Denn das, was du beschreibst, ist eigentlich gar nicht Neid. Das, was du beschreibst, ist Missgunst. Und wir Deutschen, wir sagen immer Neid und meinen Neid und Missgunst gleichzeitig. Ich finde aber, Neid kann was sehr Konstruktives sein, weil ich neidisch sein kann und trotzdem gönnen kann. Ja, wenn mein Nachbar irgendwas Cooles erreicht, dann finde ich es, wenn ich ihm das gönne, finde ich es vollkommen legitim, neidisch zu sein, mir zu wünschen, das auch zu haben. Was Schlimmes ist diese Missgunst, die uns dazu treibt, halt jemandem anderen das zu vergönnen, das nicht zu gönnen, was er erreicht hat. Ich glaube, das ist auch häufig so, wie gesagt, auch wieder beim Thema, warum hört jemand deinen Podcast nicht? Vielleicht gönnt er dir nicht, dass du jetzt hier mit dem Patrick zusammen diese 1,6 Millionen Hörer habt. Ja. Vielleicht ist das auch so, dass jemand, der gerne Autor wäre, mir nicht gönnt und deshalb mein Buch nicht kauft, weil er eigentlich viel selber das hätte, was er aber nicht geschafft hat. Ja, und ich würde mir eine Gesellschaft wünschen, die gerne neidisch sein kann, aber die nicht missgünstig ist. Und ich glaube, das Thema bedingungsloses Grundeinkommen ist auch deshalb so interessant, weil es letztlich nicht nur um Arbeit oder Geld oder nicht nur um Geld geht, sondern wirklich um eine komplette Umdeutung des Begriffs der Arbeit und der Wertigkeit der Leistung eines Menschen für die Gesellschaft. Weil wir da halt auch extremst kapitalistisch unterwegs sind und das am Ende ungesund ist für das Menschsein. Ne?
Aber da ist wieder die Frage, ob man das mit einem bedingungslosen Grundeinkommen irgendwie aushebeln kann, weil der Kapitalismus ja weiter da ist.
Genau, das ist auch absolut so. Und deshalb meine ich auch, das bedingungslose Grundeinkommen ist vielleicht gar nicht am Ende die Lösung. Aber wenn wir auf dem Weg zu dieser Lösung anders abbiegen, weil wir in der Gesellschaft schaffen, einen gedanklichen Wandel hinzubekommen, dass wir abstrahieren zwischen Arbeit, Leistung, ne, dass es halt nicht nur um monetäre Aspekte geht, dann hätte die Gesellschaft sehr viel gewonnen. Und ich merke immer, wenn man mit Menschen drüber spricht, die das bedingungslose Grundeinkommen ablehnen, dann liegt es ganz oft daran, was hat man für ein Menschenbild oder ist man so krass in diesem Alltagstrott drin, dass man gar nicht versteht, wie Job auch funktionieren könnte. Ich habe irgendwann entschieden, dass ich keine 5 Tage mehr arbeiten will. Und dann wollte meine ehemalige Chefin, dass ich zurückkomme. Dann habe ich das gemacht und habe nur noch 4 Tage die Woche gearbeitet. Und irgendwann musste ich einen Job wechseln, weil die Firma verkauft wurde, und bin ich zum nächsten Job gegangen und habe auch nur 4 Tage gearbeitet. Und dann habe ich irgendwann gedacht, boah, der Job ist scheiße. War übrigens bei einem Lobbyismusverband. Ne? Und dann habe ich mich dazu entschieden, was anderes zu tun und mich selbstständig gemacht. Und heute bedeutet Arbeiten halt für mich was ganz, ganz anderes. Arbeiten bestimmt natürlich den Tag, aber es kann sein, dass ich einen Tag von morgens um 6 bis Mitternacht arbeite. Es kann aber auch sein, dass ich am nächsten Tag merke, dass ich für meine Kinder da sein muss, und dann mache ich das einfach. Also diese Freiheit, die ich durch diese Selbstständigkeit habe und durch die Art und Weise, weil ich es von zu Hause machen kann etc., die ist unbezahlbar und die bringt so eine Leichtigkeit ins Leben, die ich überhaupt nicht mehr missen will. Und da ist mir vollkommen egal, dass ich nur die Hälfte vielleicht von dem verdiene, was ich jetzt in der Wirtschaft verdienen würde mit irgendeinem Industriejob, weil ich einfach weiß, durch Krankheitserfahrungen in der Familie etc., dass diese Zeit nie wiederkommt und dass ich diese Zeit mitnehmen will, weil man tatsächlich, so plump das klingt, nicht weiß, ob morgen alles vorbei ist, und interessiert mich nicht, was noch in den Taschen ist. Mhm. Und ich habe das gelernt, das Leben richtig zu genießen, die Zeit mit den Kindern zu genießen, die Zeit mit meiner Frau zu genießen und sehr, sehr viel Zeit in Dinge zu verwenden, auf die ich richtig Lust habe.
Ja.
Und das hat für mich das Gleichgewicht ein bisschen anders geschoben wieder. Da merke ich irgendwie, wie diese Dinge für mich persönlich funktionieren können. Dass das nicht für jeden so ist, sei dahingestellt.
Ne? Ja, aber auch da wäre wahrscheinlich im Detail dann zu gucken. Du hast ja jetzt, darf ich sagen, mehrere Kinder.
Keine 36, aber
keine 36, aber
drei. Was nicht ist, kann ja noch werden.
3 Stück.
Ich glaube nicht.
Sag mal, wenn jetzt nur...
Die Wege des Herrn sind unergründlich.
Wenn jetzt nur du und deine Frau zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen kriegen würdet, müsstet ihr damit aber 3 Kinder, ich sag mal, finanzieren?
Das ist schon der erste Denkfehler, denn die Kinder bekommen es ja auch. Das ist bedingungslos.
So, okay. Aber das würde wieder bedeuten, dass du wesentlich mehr bedingungsloses Grundeinkommen kriegst, weil du 3 Kinder hast, als jetzt zum Beispiel... Ja gut, Marco wäre ja dann...
Die kriegen mit Taschengeld.
Weiß gar nicht, 43 Kinder mal 1000...
36.
Wow. 36.
Ja, 6? Aber mit Mathematik hat er nichts.
Nee, das sind doch mittlerweile bei mehr Kindern.
Weiß ich nicht.
Warst du wieder aktiv?
Ich glaube, du hast doch noch mal ein paar mehr jetzt
gezeigt. Naja, Merkel hat ja gesagt, ich darf nicht mehr rausgehen.
Okay, also 36. So, also da hätte Marco ein ganz üppiges Monatseinkommen. Jetzt nur aufgrund seiner Zeugungskraft, sagen wir
aber
mal so.
Kriegen die das Grundeinkommen ja, schon als Kinder?
Und das würde ja nur...
Das ist ein bedingungsloses Grundeinkommen.
Mit der Geburt?
Was jeder bekommt.
Ja, aber dann ist doch gut. Ich habe doch was getan dafür.
54.000 Euro.
Ja, dann eben nicht mehr.
Ich hatte mindestens 36 mal 6.
Ja, das stimmt schon.
Wenn du keine Zwillinge gezeugt hast.
Das stimmt, dann wäre es sogar noch leichter verdientes Geld. Also, ich will sagen, ob das dann nicht auch wieder sozialen Unfrieden, also, boah, der hat irgendwie 40 Kinder in die Welt gesetzt, der braucht ja die nächsten 20 Jahre nicht mehr arbeiten zu gehen.
Du bist sehr stark im Detail jetzt.
Ne? Natürlich, also, ich bin sehr stark, aber die Details sind es ja oft, die sozusagen das Stückchen Sand im Räderwerk sind.
Also tatsächlich ist es ja so, dass...
Würde ich Merz hier am Tisch haben.
Tatsächlich, ich stelle mir jetzt einfach nur mal so die Bild-Zeitung vor, die da feststellt, dass Marco irgendwie monatliches Grundeinkommen von... Was weiß ich? Sag mal 36.000, nochmal die Hälfte drauf.
Patrick, bin ich nicht normal, weil ich weder Neid noch Missgunst verspüre?
Wem gegenüber jetzt?
Ja, überhaupt. Ich habe das nicht. Ich bin vor einem halben Jahr auch mal mit einer Bekannten von mir durch die Stadt, durch die Villengegend gelaufen. Bei jedem Haus blieb sie stehen. Oh, die Bonzenschweine und dass die das ganze Geld haben. Das ist mir sowas von egal.
Ja. Ich finde das schön.
Du hast den Schlüssel aus der Tasche gezogen.
Ja, genau. Ich habe schon mein Lamborghini nochmal einen ausgeparkt.
Dann fandest du schon wieder okay, oder?
Ja, aber ich bin nicht neidisch auf meinen Nachbar, der vielleicht so ein SUV oder sowas fährt. Ja. Ja.
Tatsächlich ist das Thema viel weniger utopisch, als das dann vielleicht erscheint. Es gibt ja zum Beispiel den Verein Mein Grundeinkommen. Die sammeln Geld von sogenannten Crowdhörnchen, die monatlich spenden. Und immer wenn 12.000 Euro zusammen sind, dann verlosen die für einen Menschen, der da mitmacht und sich einträgt für diese Lotterie, 12 Monate 1.000 Euro. Und dann begleiten die diese Menschen und gucken, was sich eigentlich in dem Leben dieser Menschen verändert und was sie anders machen. Einfach, weil die dieses Jahr das haben. Das ist natürlich nicht vergleichbar, weil du hast das nicht für immer. Das heißt, du musst schon planen, was mache ich nach den 12 Monaten. Aber es mag natürlich eine Starthilfe sein für viele, um beispielsweise den Weg in die Selbstständigkeit oder Ähnliches zu gehen. Und das Interessante daran ist, ich glaube, dass das ein Gewinnspielgewinn ist, sozusagen, wird es auch auf nichts angerechnet oder versteuert. Mhm. Und dann ist es so, dass es ja auch immer wieder in anderen Ländern schon mal Tests gibt. Und dann liest man immer von Zeiten, ja, das ist aber gescheitert, das hat aber nicht funktioniert. Aber meistens, wenn man dann ins Detail liest, worum es ging, dann waren das meistens Konzepte, die halt alles Mögliche sind, nämlich eine Art Hartz IV unter anderem Namen, aber dann nicht bedingungslos. Und das sind dann Konzepte, die deshalb schon scheitern, weil sie das Grundprinzip gar nicht verstanden haben. Aber tatsächlich ist es so, dass es sehr viele Projekte gibt, die in diese Richtung forschen. Es ist auch tatsächlich so, dass sehr viele Ökonomen das befürworten. Mhm. Und zum Beispiel Precht ist, glaube ich, auch ein großer Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens. Und ich glaube, die Gesellschaft sollte sich dem nicht verschließen. Und tatsächlich, wenn man sich so Parteien wie die SPD anguckt, die einfach gar kein Thema mehr hat, nach all den Jahren, wo sie immer irgendein starkes Thema hatte, dann ist das, hoffe ich, ein Thema, was eine der stärkeren Parteien vielleicht in den nächsten Jahren dann auch wirklich so besetzen wird, dass es nicht nur halbherzig ist. Weil, wie gesagt, egal ob das bedingungslose Grundeinkommen sich durchsetzt, ich glaube, dieses grundsätzliche Umdenken und raus aus diesen festen Kästen, in denen wir uns mit der Denke befinden, dass wir immer denken, Arbeit muss 7 Tage die Woche 8 Stunden sein. Wer sagt das denn? Oder 5 Stunden, 5 Tage die Woche 7 Stunden sein. Wer sagt das denn? Und in Asien arbeiten die Leute dann 12 Stunden pro Tag. Die lachen sich kaputt, dass wir das so machen. Ich habe gelernt, dass 4 Tage super sind. Eine 4 Tage Woche finde ich super. Ich habe keinen Urlaub gebraucht. Ich war nie krank. Weil das Verhältnis 4 Tage arbeiten und 3 Tage Wochenende einfach geil ist. Andere Leute können vielleicht 6 Tage arbeiten, wollen 1 Tag Wochenende und andere brauchen 3 Tage zur Arbeit, haben 4 Tage Wochenende.
Aber jetzt bist du natürlich nur dir selber verpflichtet als Selbstständiger. Wenn du jetzt, ich sag mal, Leute anstellen würdest, wie würdest du es dann sehen? Also selber jetzt Angestellte hättest, die du mit, also wo sich das sozusagen tragen muss und du am Ende auch noch was davon haben willst.
Also ich würde zum Beispiel total eine 3-Tage-Woche befürworten. Also wenn das wirtschaftlich machbar wäre, ne? In so einem Szenario, in einem utopischen Szenario, wo Menschen halt Geld bekommen, fände ich total interessant zu sagen, ja komm, wir machen beispielsweise eine 3-Tage-Woche, davon arbeitest du 1 Tag zu Hause, dann erfüllen 2 Leute den Job von einem, wir brauchen weniger Büroflächen, könnten dadurch mehr Wohnraum schaffen, also total gesponnen einfach, ne? Was könnte das Positives? Und das meine ich jetzt nicht realistisch, dass dieses Szenario so ausgeht, sondern einfach, lass uns doch ganz andere Gedanken mal haben und einfach eine ganz andere Zukunft uns vorstellen, als die, die passiert, wenn wir jetzt einfach stringent weiterdenken, ne, wieder 4 Jahre Wahl und wieder, dann ist wieder schwarz-gelb, dann ist mal wieder schwarz-rot, dann ist vielleicht mal Ampel. Das wird uns halt nie dazu führen, dass wir, ne, dass diese Zyklen sorgen, glaube ich, auch dafür, dass wir viel zu wenig in langfristigen Konzepten denken.
Aber es ist natürlich auch manchmal, ich finde es wichtig, tatsächlich auch in die Zukunft zu denken und zu schauen, was kann man machen. Und ich finde den Ansatz auch sehr spannend. Aber ich frage mich natürlich, manche Entwicklungen können wir noch eigentlich wirklich noch gar nicht absehen. Es gibt ja diese Idee, dass möglicherweise ja zum Beispiel Produktion bald wieder nach Europa zurückkommt, die im Moment nach Asien ausgelagert ist, weil die einfach schnell beim Kunden sein muss, zum Beispiel. Da wissen wir ja auch noch gar nicht, wie sich das jetzt auswirkt. Wird da dann doch wieder Handarbeit notwendig sein oder werden das tatsächlich alles dann Roboter erledigen können? Das sind ja alles noch so Sachen, die unklar sind. Ne? Und von daher ist es natürlich auch schwierig, dann da entsprechend, ich sag mal, schon eine sehr lange Perspektive sozusagen auszudenken. Ich finde, wie gesagt, schon wichtig, drüber nachzudenken, aber es ist eben doch Zukunft, eben doch viele Unsicherheiten, auch was genau Entwicklungen angeht. Ne?
Vielleicht, aber wenn man sich anguckt, was Roboter heute können, dann geht es, glaube ich, um Produktionskosten der Roboter oder der Maschinen. Es geht nicht darum, dass die nicht in der Lage wären, bestimmte Sachen zu machen. Wenn das skaliert wird und diese Maschinen einfach günstig hergestellt werden können, dann schlagen die am Ende den Arbeiter. Ich glaube, wenn jemand in der Lage ist, einen Roboter zu bauen, preisgünstig, der so trivial das klingt, Nordseekrabben poolt, und die Dinger nicht mehr nach Marokko gefahren werden müssen, sondern in Deutschland, dann kosten die Dinger plötzlich die Hälfte.
Naja, es gibt ja schon so Poolmaschinen und trotzdem werden die Dinger noch nach...
Ja, aber die sind ja nicht gut genug offensichtlich oder nicht günstig genug, weil es noch günstig ist, die Dinger nach Marokko zu verschippern, mit irgendwelchen Chemikalien zu versetzen, haltbar zu machen, wieder nach Deutschland zu karren. Ja. Aber das ist nur ein Beispiel, ja. Weil es sehr filigrane Arbeit ist.
Ja, ja. Aber es ist eben auch... Die Frage eben, ne, kann man wirklich, wird alles tatsächlich, also werden wir sozusagen die einfachen Arbeiten tatsächlich loswerden oder werden die doch wieder gebraucht werden und gerade wenn Produktion eben wieder nach Europa verlagert werden sollte. Ne?
Also, ist aber jetzt eigentlich ein Nebenschauplatz.
Ist ein Nebenschauplatz, aber das, ich meine eben, dass es oft eben gerade diese kleinen Nebenschauplätze sind, die eben große Utopien eben auch auslaufen lassen. Genauso wie auch ein Problem des Sozialismus ist, dass sie im Grunde eine kapitalistische Denkweise haben. Oder also zumindest so ausgelebt haben in der DDR zum Beispiel.
Ja, die Frage ist ja auch, ob man sich davon freisprechen kann. Das ist ja bei allen Themen irgendwie. Ne? Man ist in einer Gesellschaft, die Gesellschaft hat schon bestimmte Vorgaben, Denkweisen und so weiter. Sich davon zu lösen und mal ganz anders zu denken, ist ja auch schwer.
Absolut.
Was mich daran reißt, halt tatsächlich auch die Probleme beim Sozialismus, Menschen wegzunehmen beispielsweise, Dinge wegzunehmen und sie umzuverteilen, das stößt dem Kapitalisten natürlich sauer auf. Ne? Es gibt aber gerade sehr viele Hardcore-Kapitalisten, die das bedingungslose Grundeinkommen auch befürworten würden. Ne? Im Silicon Valley ist das ein ganz großes Thema. Mhm. Ich glaube, das Charmante daran ist, im Endeffekt soll ja jeder ruhig verdienen, was er verdienen will. Und wer 7 Tage die Woche buckelt oder eine Riesenfirma leitet, der soll ja auch Multimillionär sein, nimmt ihm ja keiner. Ja? Aber es geht ja eher darum, die Geringverdiener zu stabilisieren und eine Lebenssicherheit zu geben, die Gesellschaft positiv beeinflusst. Ja? Und wer dann trotzdem der Multimilliardär ist, der soll es haben. Ich finde unter dem Aspekt auch immer ganz interessant, was eigentlich bei Fußballvereinen passiert. Die Gesellschaft, die streitet immer sehr stark darüber, dass Fußballer zu viel Geld verdienen. Am Ende ist es aber so, dass die Fußballer über Werbeverträge, zumindest in Deutschland, wo Vereine ja weniger Schulden machen dürfen, das effektiv erwirtschaften. Wenn wir den Leuten, die bei VW in der Produktion arbeiten, die Gewinne aufteilen würden, weil die das Auto bauen, würde niemand mit dem Finger drauf zeigen und sagen, du erwirtschaftest hier die Millionen, wieso kriegt ihr der Fließbandarbeiter bei VW auf einmal 100.000 Euro im Monat? Das finde ich ist halt auch, das sind so, ne, Gedanken, die man da mal haben kann, sich zu überlegen, warum wird diese Arbeit anders bewertet im Verhältnis zu dem, was derjenige verdient, als umgekehrt. Ja, wenn wir im Fußball rein kapitalistisch denken, dann müssten die Manager richtig viel Knete rausholen. Die Leute, die da in den Vereinsheimen sitzen, die Akademiker sind oder gute Ausbildung haben, müssten dann immer noch ganz gute Gehälter haben. Und die Fußballer, die tatsächlich nichts gelernt haben, die müssten Hilfsarbeiter Gehalt bekommen, plus einen schönen Bonus, wenn sie mal ein Tor machen, dann kriegen sie 3 Kästen Bier. Das wäre der kapitalistische Gedanke eigentlich auf Fußball umgelegt. Und Fußball ist eigentlich genau das Paradebeispiel dafür zu zeigen, dass der Arbeiter in Anführungszeichen auch das viele Geld bekommen kann, was er erwirtschaftet. Völlig grotesk. Und trotzdem ist es das, was wir am meisten in der Gesellschaft kritisieren, die Art und Weise, wie Fußballer bezahlt werden. Ne?
Deswegen bin ich kein Fußballer geworden. Ich wollte keine 3 Kästen Bier haben.
Ich hätte eher Schiss vor den ganzen weiblichen Groupies gehabt.
Als Fußballer?
Ja.
Hättest du sagen können, dass du schwul bist, dann hättest du gar kein Problem
mehr gehabt. Hätte ich männlichen Groupies gehabt. Also bis halt bei Fußballer.
Das stimmt, er hätte auf Fußballer sich outen als homosexuell, dann geht gar nichts mehr.
Aber das ist ja auch wieder so ein Thema, da können wir ja auch mal drüber diskutieren.
Ja. Ja, aber ich finde, Fußball hat so viel Charme verloren, eigentlich muss man da gar nicht mehr drüber diskutieren.
Ich wollte gerade sagen, für Fußball hat nicht Charme. Ja. Lieber Marcel, ich würde sagen, wir kommen jetzt zu unserem Resümee.
Lieber der Marco, ja.
Ich fand es übrigens fantastisch, dass du unsere Podcasts die letzten, heute und letzte Woche bereichert hast.
Ja. Intellektuell, und ganz
viel Ernsthaftigkeit auch. Du hast uns ja auch unsere billigen Gags ja auch mal schnell unterbunden.
Ja.
Aber ich fände es schön, wenn du Lust hättest, vielleicht noch mal zu einer späteren Podcast mal vorbeizukommen irgendwie. Also ich fand das sehr schön, dir auch zuzuhören und deine Thesen und deine Hypothesen mir anzuhören. Und würde dich gerne wieder einladen, wenn wir mal wieder einen Podcast haben, der dich interessiert oder ein Thema, was dich interessiert. Fände ich schön.
Ja, machen wir sehr gerne.
Hat es dir auch gefallen?
Hat mir sehr viel Spaß gemacht, ne? Auch weil ihr einfach so sehr umgängliche Menschen seid. Unfassbar humorvoll.
Leider mit zu viel Lob können wir übrigens nicht
umgehen. Leider zur Corona-Zeit ja nur übers Display und nicht in live. Ich freue mich drauf, nach dem Lockdown euch dann auch mal wieder in live zu sehen.
Ja, das fänden wir auch schön, dich dann live zu sehen.
Das holen wir dann aber nach.
Ja.
Spätestens im Frühling.
Aber du siehst gut aus auf dem Monitor, das, ne, muss man mal sagen.
Ja, du hast mir nicht gesagt, dass er besser als Kerstin aussieht. Das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Oh, das ist ja alles relativ.
Ja, ich wollte dich neidisch machen. Also,
ja, aber ich bin wirklich kein neidischer Mensch. Also ja. Vielleicht ist das ja eine Krankheit.
Nein, das ist schon nicht missgünstig. Du hast verwechselt.
Ja. Es gibt ein schönes Lied von Bela B., da hat er bei Depp Jones gesungen damals. Da singt er über, das Lied heißt Luxury, und da singt er einen Vers, da sagt er: Neid ist dein Feind und meine Energie. Kann ich aber nicht nachvollziehen, weil ich hatte damals einen Dozent, der bei dem ich über Nietzsche referiert habe, und der hat gesagt:
Er versteht nicht, dass die Menschen immer so, da ist irgendjemand, der hat eine geniale Sprache, der hat irgendwas, der schöpft etwas und ich bin jetzt neidisch. Er findet das total genial, dass es Menschen gibt, die etwas können, was er selber nicht kann, die etwas entfalten können, was er nicht entfalten. Und er hat Respekt und Ehrfurcht und er kann damit leben, dass es Menschen gibt, die etwas besser können als er.
Es macht das Leben auch schöner, wenn es Dinge gibt, die man bewundert.
Ich bewundere euch beide und ich
bewundere dich, Marcel, dafür, dass du deinen Traum so ein bisschen lebst, ja, indem du Bücher rausbringst. Also wer es letzte Woche verpasst hat, es gibt schon mindestens einen Roman von dir, Hass und Liebe von Marcel Rau, gibt es überall zu erwerben, dort, wo es Bücher gibt. Ja. Ich fand die beiden letzten Podcasts sehr spannend. Dafür bewundere dich auch für dein Engagement. Du scheinst sehr vielfältig engagiert zu sein. Und das löst bei mir auch sehr viel Respekt und Bewunderung aus. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn du nochmal hier reinkommen würdest.
Sehr gerne, sehr gerne.
So, Resümee. Außer, dass Marcel ein toller Typ ist.
Wir fordern das bedingungslose Grundeinkommen für jedermann.
Ja, das hört sich jetzt ein bisschen ironisch an, wenn du das so sagst.
Ist auch so gemeint.
Okay, also ich finde, das hat schon sehr viel für sich. Und ich finde auch gerade das letzte Statement, was Marcel auch gegeben hat, dass das nicht bedeutet, dass es keine Millionäre oder Billionäre geben kann, wenn die tatsächlich
die Leistung haben. Also da würde ich mich auch ganz schön wehren.
Ja.
Also, wo soll ich dann mit meinen ganzen Millionen hin?
Ja, also das würde ja nach China, die Argumentation von dir, Patrick, immer so dieses, ja, dann würde ich ja nicht mehr bekommen als der andere oder dann würde der Marco mit seinen 36 Kindern ja mehr bekommen als ich mit meinen...
Du würdest eine Yacht fahren und deine Kinder würden hungern.
Ja.
Ja. Je nachdem, wie groß die Yacht ist.
Ja, aber du könntest es auch, Patrick, wenn du mehr arbeiten würdest. Ja.
Ich weiß nicht,
ob ich... Guck mal, wir haben da so viel gelernt. Ne? Du könntest weniger missgünstig sein, du könntest den der Marco mehr bewundern für seine 36 Kinder.
Ja. Mit 36 Kindern, da fängt das Leben an. So sieht's
aus. Ja. Also ich bin nicht mehr missgünstig, Marco. Ich finde das super, dass du 36 Kinder hast. Ich meine aber, es wären mittlerweile mehr.
Ja, aber da weißt du, wie gesagt, mehr als ich.
Na gut.
Oh, Moment, ich habe gerade hier ein WhatsApp-Nachricht bekommen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach daran liegt, dass die Labore ja zurzeit mit dem Corona-Test...
Ja, ich komme ja nicht mehr hinterher. Nachkommen. Ja, wir kommen nicht mehr hinterher.
Ja.
Was machen wir eigentlich, wenn ich diesen schönen Männer-Talk mal unterbrechen darf, was machen wir eigentlich nächste Woche?
Ja, wenn du Lust hast, damit will ich natürlich Marcel nicht ausschließen, aber wenn du Lust hast, würde ich einfach nächste Woche gerne mal mit dir ein Hörspiel einsprechen.
Marco, ich bin dabei. Was werden wir denn ansprechen? Oder wollen wir das noch gar nicht verraten?
Ja, es ist nichts für leichte Gemüter. Wir werden vielleicht den einen oder anderen gruseln. Also die Leute, die sehr empfindlich sind, sollten vielleicht nach 2 Sekunden abschalten.
Also es ist so erst ab 16, 18 Jahren?
Ja, nee, es ist nicht splattermäßig, es ist so ein wohliger Grusel.
Okay. Also so mehr so H.G. Francis-mäßig.
Genau.
Okay.
Wir frönen der
alten... Oder H.G. Francis, ich weiß gar nicht.
Wir werden es schauen. Vielleicht versprechen wir jetzt auch zu viel. Lassen wir uns einfach mal... Wir wollen unsere Tradition fortsetzen, dass wir ab und an auch mal ein Hörspiel einsprechen. Ja. Und danach vielleicht auch mal wieder mit Marcel, wenn er Lust hat.
Genau.
Ich freue mich jetzt schon.
Wenn er will.
Und wenn er kann.
Tschüss, liebe Freunde.
Tschüss.